Vielen Dank, dass ihr den Schnee bestellt habt. Das gibt gleich heimatliche Gefühle. Ich habe ja Clausthal schon manchmal ohne Schnee gesehen, aber wenn Schnee da ist, dann ist das doch irgendwie was Besonderes. Sibyl und ich haben hier ja 8 Jahre gelebt und das gehört einfach dann dazu auch. Ne? Jetzt bin ich ein bisschen schlapp heute. Das liegt daran, weil ich mir irgendwie was zugesagt habe. Aber das macht nichts. Gott ist stark, wenn ich schwach bin. Darf man hier in der Gemeinde ab und zu Halleluja sagen oder Amen? Ist erlaubt, ja? Also, Brethren, go ahead. You know, give me some amens and hallelujah, so I know you're not asleep. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Ich habe diesen Verein gegründet, Verantwortung und Werte. Das interessiert nicht jeden, aber wen das interessiert, da habe ich ein paar Flyer, da kann sich das gerne bei mir abholen. Und ich bin noch ganz bewegt, weil ich diese Woche gerade wiedergekommen bin aus Brüssel, wo ich das erste Mal am europäischen Gebetsfrühstück teilnehmen durfte im Europäischen Parlament. Und das ist natürlich ganz interessant, wenn du aus allen möglichen europäischen Ländern Christen, politische Politiker, die Christen sind, triffst, die sich eben zusammentun, um einfach aufzupassen, dass Europa nicht völlig den falschen Weg geht. Und es ist für mich eine hohe Ehre, nachdem ich im Landtag angefangen hatte, dann nach Berlin durfte, dort einmal im Jahr ist das Gebetsfrühstück dort offen und dort dürfen dann besondere Leute hinkommen. Ich war schon ein paar Mal da jetzt und dort habe ich eben auch den Vizepräsidenten von Kenia kennengelernt und jetzt habe ich den Prinz Nikolaus von Liechtenstein kennengelernt, der da im Europaparlament gesprochen hat, ein sehr, sehr umsichtiger Diplomat, der klipp und klar Jesus verkündigt hat. Und Europa ohne Jesus geht nicht. Amen. Und viele afrikanische Geschwister haben das unterstützt. Das fand ich ganz klasse, dass auch aus Afrika immer mehr Politiker kommen, die mitgekriegt haben, dass Europa irgendwie Missionare braucht. Halleluja. Und das geht bis in die politische Welt rein. Und für mich ist es auch ganz besonders, ich werde jetzt am 16. Januar rüberfliegen in die USA, erst in Seattle und dann in Chicago predigen und dann nach Washington fliegen, weil am ersten Donnerstag im Februar ist immer das National Prayer Breakfast in Washington auch mit Präsident Obama und diesen Leuten und da darf ich auch teilnehmen. So, das heißt also, diese Arbeit baut sich Stück für Stück auf von diesem Verein aus und hilft mir in dem ziemlich atheistischen Umfeld, in dem ich stehe, mit Menschen von Einfluss zusammenzukommen und sie zu ermutigen, Jesus zu bekennen. Und ich kann da jedes Gebet von euch gebrauchen, weil das hat letztendlich Einfluss auf unsere ganze Nation, Europa und vielleicht sogar darüber hinaus. Und ja, wie ich da reingekommen bin, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass Gott gut ist. Glaubt das irgendjemand hier auch, dass Gott gut ist? Halleluja. So, Vaters Haus habe ich ja ein bisschen abgegeben. Das ist ein junger Pastor, Dennis und Daniela Bachmann. Die machen das ganz gut. Magne ist der Älteste. Also da kann nichts anbrennen und meistens ist Sibylle ja auch da. Jetzt ist sie immer mitgekommen. So, also bin ich immer guter Dinge. Die beten jetzt auch für uns. Aber wenn ihr mal in die Nähe von Magdeburg kommt, dürft ihr bestimmt mal reinschneiden in Vaters Haus. Halleluja. Gut, wir haben in Vaters Haus einen Slogan, der heißt, es ist ganz einfach, aber es ist nicht leicht. Ich sage nochmal, es ist ganz einfach, aber es ist nicht leicht. Es ist ganz einfach, sodass jedes Kind das verstehen kann, aber es ist nicht leicht, weil da in uns etwas sich sperrt, was das Ganze kompliziert macht. Und ich möchte euch eine Predigt predigen, die mich immer noch verändert, die mich sehr bewegt und ich glaube, die auch in einige Leben von euch reinsprechen wird. Ich fange mal an mit einem Vers aus Titus 2. Titus im Neuen Testament, hat einer von euch eine Bibel mit? Hebt mal die Bibel hoch, ein bisschen den Teufel ärgern. Halleluja. Also nie unbewaffnet rausgehen, immer Bibel mitnehmen. Amen, Pastor. Bibel lesen lohnt sich, ne? Also schlagt mal auf, Titus 2, Vers 11 und 12, da stehen folgende Verse. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Als ich zum Glauben kam, war das natürlich aus Gnade und ich habe dann irgendwann mal eine falsche Spur eingeschlagen, ich weiß auch nicht warum, und ich habe gedacht, ach, Gnade bedeutet, Gott lässt 5 gerade sein lassen. Also du fährst zu schnell, der Polizist hält dich an, du drehst die Scheibe und so, oh, ich habe nur Hartz IV und der lässt dich fahren. So, das war Gnade. Aber das stimmt nicht. Gnade ist nichts Wabbeliges oder 5 gerade sein lassen, weil hier steht geschrieben, dass Gnade uns unterweist. Das heißt, etwas Pädagogisches findet statt mit Gnade. Gnade ist ein Mittel, mit dem Gott uns prägen möchte, uns erziehen möchte. Und ich habe gedacht, ich habe immer gedacht, Erziehung, das ist so mit dem Rohrstock. Ne? Wenn du nicht horchst, deinen Finger rausstecken und dumm. Und fünfmal nochmal abschreiben und so pädagogisch. Und dann habe ich gedacht, Gott scheint eine andere Pädagogik zu haben, der benutzt Gnade als pädagogisches Mittel. Da muss die Gnade also sehr prägend sein. Und ich habe an diesen alten Film gedacht, wer kennt noch Heinz Brühmann von euch? Ich meine, ist ja mehr Jugend hier. Aber Heinz, der hat im Alter sich bekehrt, wisst ihr das? Der ist noch Christ geworden. Das gibt eine CD, die man kaufen kann, wo er die Bergpredigt des Neuen Testament vorliest mit seiner ganz alten, über 90-jährigen Stimme. Ganz, ganz herzlich. Das geht richtig, oh, ist so richtig romantisch. Vielleicht bin ich schon ein bisschen alt jetzt. Aber jedenfalls, der hat mal einen Film gemacht, der hieß Der Pauker. Ich weiß nicht, wer kennt den noch? Der Pauker. Jedenfalls, er kriegt da so eine unmögliche Situation und keiner kommt mit ihm klar. Und er hat etwas in sich, wahrscheinlich liebt er diese Kinder tatsächlich, dass er sie lobt für was sie gar nicht Gutes getan hat, und das verändert sie. Weil er anfängt, an die Kids zu glauben und eben mit anderen Mitteln arbeitet. Und ich habe eben manchmal den Eindruck, dass viele ein Bild von Gott haben, dass Gott eben immer nur Druck und Eintopf und why do I have to learn always the hard way? Als wenn Gott immer nur versucht, mit schwierigen Lebensumständen und Krankheit und was da alles so gibt, uns was beizubringen. Hier steht was anderes. Hier steht geschrieben, dass Gottes Gnade uns prägen will. Unsere Einstellungsveränderung läuft in dem Erkennen seiner Gnade. Da fiel mir natürlich ein, dass in Römer 2, Vers 4 auch nochmal was Ähnliches steht, dass es die Güte Gottes ist, die uns zur Umkehr, Buße. Nun ist es ja so, dass Güte Gottes, okay? Die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr. Das heißt also nicht, peitsch mich aus, ich will Buße tun oder verarm mich noch ein wenig mehr oder siehst du meine blutigen Knie vom immer herrutschen, sondern da ist irgendwas ganz anderes. Güte, Gnade, irgendetwas prägt, soll uns prägen, was von Gott positiv ist. Wir sollen das Böse überwinden lernen mit Gutem. Okay. Das kriegen wir, also die Afrikaner haben gar kein Problem damit, aber die Deutschen, die kriegen das manchmal nicht rein. Das ist eine ganz komische Sache. Nun wissen einige natürlich gar nichts mit dem Wort Buße anzufangen. Das war bei mir am Anfang auch so. Ich habe gedacht, Buße ist jetzt also was ganz Schlimmes, aber nun lebe ich ja in Magdeburg, die erste protestantische Stadt der Welt. Und da hat der Martin Luther ja schon richtig gesagt, Buße ist eigentlich ein Fröhlichding. Und der Bruder Petrus, wer kennt den? Seid ihr immer so still? Sag mal, ich kriege gar keine Reaktion hier. Der Bruder Petrus, wer kennt den? Wer weiß, was er in seiner zweiten Predigt predigt? Da sagt er Folgendes, da sagt er in Apostelgeschichte 3, Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Zeiten der Erquickung, das klingt doch gar nicht verkehrt, oder? Wer von euch kann noch ein bisschen Zeiten der Erquickung verkraften? Hallo? Wer von euch kann Zeiten der Erquickung verkraften? Amen. Denn wenn dein Nachbar jetzt eben die Hand hoch hat, dann dreh dich mal zu ihm hin und sag, wenn du Zeiten der Erquickung haben willst, tu Buße. Ganz einfach, tu Buße. Hier steht geschrieben, so tut nun Buße, damit Zeiten der Erquickung kommen. Also wenn ihr wirklich Zeiten der Erquickung haben wollt, tut Buße. Halleluja. Glaubt mir keiner. Buße heißt ja, wie du schon sagtest, umdenken. Einfach eine andere Perspektive annehmen. Und manche mögen deshalb Buße nicht, weil sie da irgendwie was Altes verlassen müssen. Und das Alte, das ist vertraut, da kennt man sich gut mit aus. Und plötzlich heißt es tu Buße, das heißt denk um, bereite dich vor, es kommt was Neues. Und manche wollen das gar nicht. Die wollen lieber in dem Bekannten stecken bleiben, auch wenn es gar nicht so prall ist und nicht so toll ist, anstatt Buße zu tun, damit Zeiten der Erquickung kommen. Und für manche ist das denn so schlimm, die sagen dann, ja, ist ganz einfach, stimmt schon, aber ist nicht leicht. In Buße tun, muss ich umdenken, muss ich ja Gewohntes verlassen, auch wenn das noch so schlimm war, alte Defizite, alte Gewohnheiten hinter mir lassen, was Neues machen, Buße tun, dann will ich das ja gar nicht. Dann bleibe ich doch lieber in meiner Krankheit stecken oder was das immer ist. Aber die Bibel fordert aus und sagt, meine Güte, wenn du wirklich Zeiten der Erquickung haben willst, dann komm doch mal raus aus der Gefangenschaft und geh mal in die Freiheit. Halleluja. Da kommt mir dann sofort das Bild von Israel im Alten Testament. Also, Da hat das auch der Mose mal versucht, auf eigene Kraft das Volk Israel in die Freiheit zu führen. Da kam Mord bei raus und der musste 40 Jahre in die Wüste. War nicht so prall. Aber dann schickt Gott ihn, und das ist mir ein bisschen besser, wenn man das mit Gott macht. Wenn man Gottes Gnade mal ranlässt und man Gottes Güte mal ranlässt und Gott das mal machen lässt. Und dann geht er los und ihr wisst, was passiert. Der holt die da raus aus Ägypten. Halleluja. Und dann ziehen die los durch die Wüste ins verheißene Land, und die haben eine klare Verheißung von Gott und sollen ins verheißene Land gehen, und unterwegs wird es ein bisschen kompliziert, weil sie nicht so richtig Glauben haben, und plötzlich ist das verheißene Land gar nicht mehr so wichtig, sondern sie denken an den wunderbaren Knoblauch in Ägypten. Wer weiß das? Das sind die Geschichten der Bibel. Die schönen Fleischtöpfe Ägyptens. So, das heißt, wir Pastoren, wir nennen das so. Wir sagen, es ist immer eine Sache, ob man das Volk Gottes aus Ägypten rauskriegt, und es ist eine andere Sache, ob man Ägypten aus dem Volk Gottes rauskriegt. Hallo? Wisst ihr, wovon ich rede? Da muss man Buße zu tun, da muss man umdenken. Also es ist eine Sache, dass wir rausgehen aus dem, wo wir versklavt sind. Wer von euch hat den Herrn Jesus schon als Herrn angenommen? Wenn du deine Hand jetzt nicht oben hast, komm nachher zu mir, dann erkläre ich dir, wie das geht, dass man Jesus als Herrn annimmt und als Befreier. Halleluja. Rettet Jesus heute noch? Amen. Er befreit heute noch. Amen. Halleluja. Jetzt kommt ihr langsam mit Wärme hier. So, das ist wunderbar, wenn wir rauskommen aus diesem Sklavenhaus Ägypten, aber jetzt müssen wir auch umdenken, damit Ägypten aus uns rauskommt. Denn viele, viele Leute, die lange unter Sklaverei leben, die denken noch wie Sklaven. Deshalb sollen wir uns erneuern durch die Erneuerung unseres Denksinnes. Weil unser Herz ist neu. Sag doch mal eine Halleluja jetzt. Unser Herz ist neu. Oh, endlich. Da war ja eine große Kurbel heute Morgen hier. Unser Herz ist neu, aber unser Kopf denkt oftmals noch Ägypten. Wisst ihr, was ich sagen will? Unser Kopf ist noch in Ägypten. Und wenn unser Kopf in Ägypten ist, dann wird das Zeit, dass Gottes Güte an uns wirksam wird, damit wir Buße tun können, damit Zeiten der Erquickung kommen. Halleluja. Das Problem ist, in dem Moment, wo wir anfangen hineinzukommen in die Güte, da sind ja Dinge möglich. Wir können dann ja Dinge tun, die vorher nicht möglich waren, weil wir gefangen waren, weil wir eingeschränkt waren. Aber jetzt durch die Güte Gottes, durch die Befreiung, die Gott uns schenkt, sind wir in die Lage versetzt, dass wir bestimmte Dinge tun können. Und dann denken einige Leute auch, nee, ich will ja nicht gar nichts tun. Das war doch auch, jetzt wurde plötzlich die Sklaverei vergessen, das war doch auch nicht schlecht so mit den Fleischtöpfen Ägyptens. Da wurde man gefüttert, ne, man hatte keine Verantwortung, die haben immer das Futter rangeschaffen, den Knoblauch und Piripiri und was man so braucht. Ne? Amen. Damit es auch ein bisschen scharf wird. So. Und plötzlich war das Essen wichtig. Nur Geschwister, das Problem ist, was zu essen zu bekommen, ist in erster Linie Hauptanliegen eines Sklaven, eines sklavischen Denkens. Es geht nicht darum, einfach nur was zu essen zu bekommen. Unser himmlischer Vater weiß, dass wir das brauchen. Jesus sagt das mal sehr deutlich in der Bergpredigt und sagt, Leute, nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Sorgt euch nicht wegen Essen und Trinken und Kleider und so fort. Papa weiß das schon. Aber trachtet zuerst nach was? Nach dem Acht. Hier lesen doch ein paar Bibel. Halleluja. Also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und meiner Gerechtigkeit. Seiner, aha. Da kann einer so richtig die Bibel. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und meiner Gerechtigkeit. Nein, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und was wird dabei rauskommen? Alle so eine Dinge werden uns zugetan. Zeiten der Erquickung. Kein Problem bei Gott. Gott ist ständig erquickt. Wer glaubt, dass Gott heute Morgen gut drauf ist? Amen. Gott ist heute Morgen total gut drauf. Wisst ihr warum? Das kann ich euch ganz klar beweisen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Und wer ist der Stärkste? Aha. Der Stärkste ist Gott. Also muss er voller Freude sein. Das ist ein bisschen logisch, ne? Aber ich finde das total genial. Also ich hatte gar keine Lust, irgendeinem Gnaderregen Gott zu dienen, muss ich ehrlich sagen. Ich diene gern dem Gott, der total fröhlich ist. Der ist fröhlich. Und er braucht auch nichts. Der ist völlig genug in sich selbst und er freut sich und Halleluja. Natürlich gibt es traurige Momente, wenn Jesus am Kreuz stirbt und wenn wir sündigen und all sowas, klar. Aber grundsätzlich ist Gott total glücklich und total fröhlich. Halleluja. Halleluja. Hm. Glaubt ihr nicht? Das ist schrecklich. Gott ist total gut drauf heute Morgen. Er ist sehr, sehr fröhlich. Halleluja. Also ich predige mich gerade glücklich. Also ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Aber ich habe Spaß dabei. Gott ist total gut. Gott ist gut. Ich bringe euch mal ein Gleichnis. Vielleicht hilft euch das. Da gibt es ein Gleichnis in Matthäus 22. Das bringt das so ein bisschen auf den Punkt, was ich sagen will. Ihr kennt das Gleichnis wahrscheinlich. Das ist dieses Gleichnis von dem König. Dieser König war unheimlich reich und unheimlich gut drauf und er wollte eine Party feiern. Sag es mal ein bisschen modern, ja. Und der schickt dann ein paar E-Mails raus und sagt, kommt Jungs, wir wollen eine Party feiern. Und die Typen, die er da einlädt, die wollten nicht kommen. Die waren mehr interessiert an den Dingen als an dem Herrn der Dinge. Also haben die da einen Jochochsen gekauft und was weiß ich, was alles macht und sagten, Entschuldigung, wir können nicht kommen. Das ist natürlich dumm, wenn die sich mit solchen Sachen beschäftigen und nicht zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dann fällt ihnen das nämlich nicht zu, dann müssen sie dafür arbeiten. Aha. Na gut, ihr kennt die Geschichte, der König ist also da gar nicht frustriert, er schickt seine Knechte nochmal los und sagt, sammelt mal ein, wer da immer kommen will, der soll kommen. Und die ziehen dann los und gehen überall hin, an die Hecken und Zäune, alles, was sich da irgendwie findet, wird eingeladen zu diesem großen Fest. Und ich glaube, das hat schon eine klare Bedeutung, dass der König unser Herr ist. Und dann kommen die Leute da rein und dann kommt dieser berühmte Vers in Matthäus 22, Vers 11, als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitkleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hineingekommen, da du kein Hochzeitkleid hast? Er aber verstummte. Klammer auf, er wusste nichts mehr zu sagen angesichts einer abgelehnten Gnade, das erkläre ich gleich. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Geschwister, das klingt mir nicht wie Zeiten der Erquickung. Seid ihr damit einig? Da wird sein, Weinen und Zähneknirschen klingt nicht wie Zeiten der Erquickung. Sind wir uns einig? Aha, also irgendwas ist hier richtig falsch. Und man muss auch mal nachdenken, was das für eine absolut starke Konsequenz ist, wenn man hier Gnade ablehnt, was dabei rauskommt. Jemand, der das Gleichnis zum ersten Mal liest, der sagt, das ist ja unfair. Was kann dann dieser arme Hartz-IV-Empfänger dafür, dass er keinen Nadelstreifen hat? Das ist eine Sauerei. Da wird zu einer Party eingeladen, der hat keine Kohle. Und dann kommt er da zur Hochzeitsparty. Alle sind so feine Pinkel wie wir hier beide heute Morgen. Und die... Und dann schmeißt er den raus, nur weil er die Klamotten da nicht anhat. Nun, das muss man natürlich wissen vom Orient her, da ist das anders. Wenn dort ein König einlud, dann war dem König klar, dass er für alles zu sorgen hatte. Also die kamen ja nicht mit dem ICE oder mit Air Berlin da reingeflogen, sondern die kamen, nehmen wir mal an, das war in Israel, die kamen aus Kappadokien, aus Libyen und aus Mesopotamien und dann kamen die auf ihrem 1-PS-Kamel da angeritten, das hat ordentlich gestaubt. Und dann kamen sie unten an und dann gingen sie erstmal durchs Jacuzzi. Erstmal richtig sauber machen, voll Dusche hier und richtig einölen 2 Wochen lang und so. Ihr kennt das, wann Jesus hat gesagt, ja, du hast mir nicht mehr die Füße gesalbt, du hast mir das Haupt gesalbt und so fort, du hast mir kein Wasser gegeben. So, und nachdem die da so richtig durch sind und richtig gereinigt worden sind vom Wüstenstaub und der Party würdig gehalten wurden, hat der König da nicht nur alles dafür gesorgt, sogar das Kamel hat was zuvor dann gekriegt. Also alles hat der König da zur Verfügung gestellt. Der hat auch noch richtig klasse Klamotten. Das heißt, die Gäste durften mal in den großen Wandschrank. Da wurde der große Wandschrank aufgemacht und dann hingen da Hochzeitskleider. Denkt mal an die Geschichte mit Simson. Da wurden Hochzeitskleider bereitgestellt. Das war Teil der Einladung, Hochzeitskleider zu schenken. Und der Typ, der kommt also in seinen verlausten Klamotten rein, kommt von der Straße und der guckt sich das alles an und sagt, ach nee, ich gehe lieber mit meinen komischen Klamotten zur Party. Und damit fiel er natürlich richtig auf. Und das Interessante ist, dass der dann angemacht wird und sagt, so geht das nicht. Also, ich kann dich reinnehmen, sagt der König, aber du kannst nicht reinkommen zu deinen Konditionen, sondern du musst reinkommen zu meinen Konditionen, sagt der König. Aber meine Kondition stelle ich dir zur Verfügung. Du brauchst jetzt nicht dich schämen, dass du nur mit dem Lumpen angekommen bist, sondern du kannst alles zur Seite tun und du kannst meine wunderschönen, schicken neuen Kleider einfach annehmen. Also Gnade erzieht. Adel kann man annehmen. Aber irgendwie war in dem Typ so viel Ägypten drin, dass er das Kleid nicht annehmen konnte. Ihr müsst das verstehen. Jesaja 64. Jesaja 64 ist ein Text, den ich jahrelang gelesen habe. Frank weiß das. Und ich habe ihn immer falsch verstanden. In Jesaja 64 steht dieser berühmte Vers. Ich lese ihn euch mal. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt, und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Dieser Vers steht auch schon immer in der Bibel. Und jetzt im Januar darf ich 30 Jahre Ordination feiern. Ich habe den auch immer gelesen. Aber ich habe ihn falsch verstanden. Wisst ihr, wie ich den verstanden habe? Ich habe immer verstanden, unsere Sünden sind das dreckige Kleid. Und in der Konsequenz stimmt das auch. Unsere Sünden machen uns dreckig und das trennt uns von Gott, weil Sünde trennt von Gott und Sünde bringt immer Tod. Traurige Wahrheit, ist so. Sünde lässt uns immer unter das Niveau kommen. Gott hat mehr für uns. Und wenn wir sündigen, sind wir unterhalb dessen, was Gott für uns hat. Aber das Problem mit dem Vers ist, hier steht nicht geschrieben, dass unsere Sünde das dreckige Kleid ist, sondern was steht hier geschrieben? Hier steht geschrieben, unsere Gerechtigkeiten sind das dreckige Kleid. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und wie geht das? Seiner. Hallo? Seiner Konditionen. Seiner Gerechtigkeit. So, das heißt, der König sagt klipp und klar, ja, ihr seid alle geladen, selbstverständlich. Aber ich möchte euch nicht so reinnehmen zu euren Sklavenkonditionen, sondern ich möchte euch reinnehmen zu den Konditionen des Reiches Gottes. Denn kein Unreiner wird ins Reich Gottes eingehen. Das ist immer noch so. Ja, aber was sollen wir dann machen? Wir haben ja nur Hartz IV, wir können uns keinen Nadelstreifen kaufen. Ja, du musst auch nichts machen. Du musst Gnade annehmen. Und das ist ganz einfach, aber nicht leicht. Gnade annehmen, dass man dir das schenkt. Was du machst, ist, du lässt den Dreck weg, dein Dreck, und nimmst das, was Gott hat. Paulus sagt im Römer 10, Vers 3, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Die haben gesagt, ich bleibe in meinen Stinkklamotten und so will ich ins Reich Gottes. Und Gott sagt, geht nicht. Entweder du nimmst das an oder nicht. Und wenn du sagst, nee, will ich nicht, dann kommt der König und sagt, das geht nicht hier. Gnade erzieht, Geschwister. Tut Buße, damit Zeiten der Erquickung kommen. Krieg ein Halleluja? Halleluja! Ich meine, ihr guckt alle wie ein Postauto. Ich versuche nochmal ein anderes Gleichnis. Vielleicht kann ich es dann deutlicher machen. Ihr kennt bestimmt dieses berühmte Gleichnis, das nennt man das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Kennt ihr das? Aber ich finde den Titel blöd, weil eigentlich müsste das Gleichnis heißen, das Gleichnis von dem exorbitant lieben Vater. Weil der ist für mich die Hauptfigur. Der eine Bengel, der erklärt seinen Vater kurzfristig, also vorzeitig, wie gestorben und sagt, gib mir das Erbe. Also normalerweise kriegt man Erbe, wenn jemand tot ist. Und der sagt, Papa, du bist für mich tot, her mit der Kohle. Und ihr wisst, wie das ist, der zieht los und Vater wusste bestimmt, was passiert, weil er Lebenserfahrung hatte. Und der Junge zieht also los und haut so richtig auf den Zappen Und in kürzester Zeit ist das Ganze, was er geschenkt bekommen hat, einfach weg. Und in diesem Zustand passiert etwas Wunderbares. Er kriegt eine Einsicht, als er da am Schweinetrog sitzt und nur noch Schweinefutter, also da muss er gestunken haben wie ein Schwein, im wahrsten Sinne des Wortes. Während er da also sitzt und denkt, meine Güte, irgendwas stimmt hier nicht in meinem Leben, da kommt ja diese Funktion von Sprüche, weißt du, dem Hungrigen, wenn der Bauch knurrt, der wird fleißig, sagt Sprüche. Ne? Aber das hat ja eine Funktion, ne? Also wenn der Bauch knurrt, dann ist das der Anfang vom Umdenken, ja? Ist nicht verkehrt, also arbeiten ist nicht verkehrt. So, aber ja, auf jeden Fall, der denkt da also darüber nach und dann denkt er und sagt, meine Güte, die Sklaven in Papas Haus, denen geht es besser wie mir. Und preis Gott, er hat einen Mordsvorteil gegenüber den meisten Deutschen. Ich war gestern mit den Weihnachtsmännern auf der Straße, vielleicht habe ich mir deshalb auch ein bisschen einen weggeholt. Und ich habe tatsächlich, also ihr kennt die Weihnachtsmann-Aktion, ne? Diese 2000 Weihnachtsmänner weltweit da. Und dann habe ich auf der Straße so gefragt, wissen Sie noch, warum wir Weihnachten feiern? Was ich da für Antworten gekriegt habe, ihr glaubt es nicht. Ich meine, das Blödeste war, nein, wir sind nicht von hier, ja. Aber das waren Deutsche, versteht mal. Also wenn das ein Ausländer nicht weiß, dann kriege ich da noch Verständnis für, ja. Aber all so ein Blödsinn, ja. Ja, wir wissen, wir sind katholisch. Und ach, du arme Sau. Nein, das ist eine Erfindung von Coca-Cola. All sowas habe ich gehört, wirklich wahr. Und naja gut, dann kannst du verteilen und so fort. Das Problem in Deutschland ist, selbst wenn in Deutschen irgendwann die Erkenntnis steigt, irgendwas stimmt nicht hier, irgendwas ist nicht richtig, irgendwie was muss sich ändern, dann wissen sie nicht, wo sie hingehen sollen. Weil das Problem, einer hat es mal so gesagt, in Deutschland ist dies, wir haben vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Wir wissen gar nicht mehr, was wir vergessen haben. Also der Durchschnittsdeutsche. Und in Ostdeutschland, glaubt mir das, Geschwister, ist das noch hammerhartiger wie hier. Und das ist schlimm, absolut schlimm, was du da auch für Antworten kriegst. Ist absoluter Wahnsinn. Dieser junge Mann hatte einen Mordsvorteil. Er konnte sich noch erinnern an ein Vorbild. Er konnte sich noch erinnern an jemanden, der die Fülle hat. Und deshalb wusste er auch, wo er hingehen kann. Und das ist das Problem, was wir hier in Deutschland haben. Wir wissen gar nicht mehr, wohin. Wir haben so verwässerte Fernsehgottesdienste, die eine Form von Gottseligkeit haben, aber keine Power. Und das nervt bis zum Abwinken, dass unsere Kultur zugeschüttet wird mit christlichem Lametta, aber kein Wort hat, was Power hat, ein Leben zu verändern. Und das wissen wir also nicht mehr, wo wir hingehen sollen. Die meisten Menschen nicht mehr, wissen nicht mehr, wo Fülle ist, wo Papa ist. Aber der Junge hat zum Glück eine Erinnerung. Na, meine Güte, bei Papa geht es ja den Sklaven sogar besser. Also macht er sich auf. Tut Buße, Halleluja. Geht über seinen Nuppel innerlich rüber. Sagt, bevor ich hier verrecke, gehe ich hin. Ist ganz einfach, aber nicht leicht. Aber ich gehe hin. Und dann will er ein Verslein aufsagen. Papa, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, was stimmt. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Sklaven. Das war der Vers, den er so auswendig gelernt hatte. Das wollte er mal aufsagen. Und dann kommt er von ferne an mit seinen Stinklumpen. Der hat wirklich nach Schwein gestunken. Und dann kommt diese unglaubliche Beschreibung, dass der Patriarch, im Orient undenkbar, aber der Patriarch steht auf dem Berg und guckt. Und er läuft. Ein Patriarch läuft nicht. Ein Patriarch schreitet. Er läuft diesem Dreckpaket entgegen. Diesem Rotzlöffel. Diesem unartigen Jungen. Stinkend. Diesem du und ich. Dem läuft er entgegen. Und bevor er sein Verslein aufsagt, nimmt er den in den Arm, küsst ihn, nimmt ihn an. Ist das Gnade? Boah, 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 boah. Gnade, die anfängt uns zu erziehen. Und dann sagt er sein Verslein auf und sagt, Papa, mach mich zu einem deiner Sklaven. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Nur das geht nicht. Wenn man ein Kind Gottes ist, ist es mal ein Kind Gottes. Wenn man Sohn ist, ist man Sohn. Wenn man Tochter ist, ist man Tochter. Wisst ihr, Geschwister, Frank weiß das und die uns länger kennen ja auch. Unsere große Tochter Maret hatte ja damals den Übergang von dem idyllischen Innerstetal in die Stadt Magdeburg nicht so verkraftet. Und ich habe es nicht richtig gemerkt. Sie ist in die Punk-Szene abgezogen. Und als sie dann mit 15 abhaute von zu Hause, da habe ich ihr mit meiner Unweisheit von damals hinterhergerufen: Oh, wenn du jetzt hier abhaust, dann wirst du zurückkommen und wirst drogensüchtig und kommst mit dem Kind zurück und wart, was ich und so und schimpf. Ich bin hingegangen zu meinen Ältesten und habe gesagt, ich kann nicht mehr Pastor sein, weil in der Bibel steht geschrieben, wer sein Haus nicht vorstehen kann, der kann ja nicht mehr im Hause Gottes dienen. Meine Ältesten haben mich damals freigekauft und haben gesagt, nee, deine drei anderen Kinder, die folgen ja Jesus, also war ich da wenigstens frei. Aber dann kam halt dieser Moment 3 Jahre später, sie war gerade 18. Und ich weiß es noch wie heute, ich saß da, wir haben einen ziemlich großen Kühlschrank bei uns, ich mache die Kühlschranktür auf, suche da irgendwas und dann höre ich, wie hinter der Tür einer kommt. Und innerlich habe ich eine Ahnung gehabt, das ist jetzt meine Tochter und jetzt kommt. Und dann mache ich die Tür, steht sie da mit ihren bunten Haaren und verrauchten Augen und was weiß ich. Und dann sagt sie zu mir, Papa, ich bin schwanger. Genau wie es negativ vorausprophezeit hatte. Und dann kam das ganze Erbarmen Gottes über mich. Ich weiß es noch wie heute. So, Marit, das ziehen wir durch. Das ziehen wir durch. Weißt du, egal was ihr macht, sie ist doch meine Tochter, oder? Also nicht, dass ich das gut finde, was sie macht. Sie hat sich damit ein ordentliches Stück Weg verbaut oder schwerer machen lassen. Inzwischen ist dieses wunderbare Kind 11 Jahre alt und ist schon getauft und dient Jesus. Und Marit hat sich auftaufen lassen letztes Jahr mit ihrem Mann und mit der ganzen Familie dienen sie jetzt Jesus. Halleluja, das ist Gnade, Geschwister. Dieser junge Mann kommt dahin zu Papa und sagt, Papa, mach mich zu einem deiner Sklaven. Und ich glaube, was ich höre hier ist, wenn der Vater dem stattgegeben hätte, dann hätte er wahrscheinlich ein Leben lang einen absolut loyalen Sklaven gehabt. Glaubt ihr das? Wenn der Junge wieder zu essen kriegt bei Papa, allein schon da wieder sein zu dürfen, hätte ihn so dankbar gemacht, dass er gerödelt hätte wie ein Tier. Nur aus Dankbarkeit. Wenn der Vater das zugelassen hätte. Aber der Vater lässt es nicht zu. Und jetzt kommt Erziehung in die Gnade, Geschwister. Aus irgendwelchen Gründen war in diesen jungen Mann nämlich Ägypten reingekommen. Durch die Umstände wahrscheinlich. Er hat zu lange an den Schweinen gehangen. Irgendwie war Ägypten drin. Er ist zwar nach Hause gekommen, aber der Vater wusste, wenn ich ihn jetzt so aufnehme, ist das kein Sohn, das ist ein Sklave. Aber Papa ist nicht interessiert an Sklaven. Wenn er ein paar Engel mehr haben wollte, hätte er sie gemacht. Er wollte dich und mich als freie Menschen. Dich und mich mit Unterscheidungsfähigkeit, dich und mich mit Verantwortungsfähigkeit, dich und mich heranblühen zu der Fülle von dem, wozu er uns geschaffen hat. Und dann müsst ihr diesen Text lesen, Geschwister. Absolut hammerartig. Papa sagt nämlich dann in Lukas 15, Vers 22, der Vater aber sprach zu seinen Engeln, bringt schnell das beste Gewand. Kommt euch das bekannt vor? Hochzeitlich Kleid. Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand. Ring ist Autorität, Siegelring. Tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lass uns essen und fröhlich sein. Also Papa hat Futter, Papa hat sogar Knoblauch, kein Problem. Fleischtöpfe, Grillpartys, kein Problem bei Papa. Kriegt alles so nebenbei, läuft alles nebenbei dazu. Komm mal ran damit. Und lass uns fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot, ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dieser Junge wollte lieber arbeiten für sein Essen. Er wollte etwas tun, um wieder zu Hause sein zu dürfen. Er hatte vergessen, wer er war. Man sah ja auch nichts mehr davon. Er wollte etwas wieder gut machen. In seinen Gedanken war Sklaverei. Paulus sagt, ich habe die Gnade nicht umsonst empfangen. Ich hab die Gnade nicht verworfen. Sondern ich habe die Gnade angenommen. Und weil ich diese Gnade angenommen habe, habe ich mehr gearbeitet als sie alle. Die Gnade war nicht umsonst an mir. Guck mal, ich sag mal so, das ist verrückt, ne, wie wir Menschen manchmal sind, aber ich nehme mal jetzt eine Antwort eines Jungen, der Ägypten in sich hat, auf diese Großzügigkeit, auf diese Gnade, auf diese Güte, mit der Vater ihn verändern wollte. Es klingt verrückt, aber lasst euch das mal, öffne mal deinen Geist und nimm das mal in dich auf und guck mal, ob du etwas von diesen Antworten in dir findest, und dann tu Buße. Wir Menschen sagen nämlich manchmal in so einer Situation: Papa, nein, ich möchte keinen Ring. Ich will keine Autorität mehr haben. Und damit auch sagt, ich will keine Verantwortung. Papa, ich möchte keinen Mantel. Ich behalte meinen Lumpen. Ich behalte meine eigene Gerechtigkeit. Ich will mich lieber selbst hocharbeiten. Ich will nach Verdienst den Mantel bekommen. Das würde meinem kaputten Selbstwertgefühl guttun, wenn du das akzeptieren würdest, was ich da an Wiedergutmachung leisten will. Ich will keine neuen Schuhe. Am Ende muss ich noch loslaufen und gute Nachricht verkünden als Zeugnis meines Mundes. Ich will nicht feiern, Papa. Ich will nicht fröhlich sein und Freude haben. Ich will zu deinen Tagelöhnern. Ich will Buße feiern, nicht Gnade feiern. Letztendlich, fünftens, sagt er: Papa, ich will mich nicht deiner Gerechtigkeit unterordnen. Seht ihr? Wer findet sich? Man kann es an dem älteren Bruder eigentlich noch deutlicher sehen, weil der kommt dann vom Feld und hört da große Party, ist völlig entsetzt. Also Geschwister, was ich euch jetzt hier erzähle, das ist nicht etwas Theoretisches für mich. Als ich damals aus der Drogenszene raus von Jesus gerettet wurde und Gottes Gnade mich rausholte aus Ägypten, da wollte ich meinen Eltern beweisen, dass ich ein guter Junge bin. Und ich habe gearbeitet. Ich bin dann zur Bibelschule gegangen. Ich war der Jüngste, der hier auf der Bibelschule war. Ich war erst ein Dreivierteljahr gläubig. Aber die haben das Feuer in mir gesehen und haben gesagt: Ja, lass dich mal auf die Bibelschule. Und ich hatte ja keine Ahnung von Tuten und Blasen. Ich hatte all die Sonntagsschulfragen gestellt, ob Adam Bauchnabel habe und all die anderen wichtigen Fragen. Und das hat die natürlich genervt, also hat die mich auf den Kicker gehabt. Und dann haben sie mir gesagt, mit den besten Absichten, hör das jetzt nicht falsch, ich will hier niemanden anmachen, aber mit den besten Absichten haben sie dann gesagt: Ey, pass mal auf, Thorsten, wenn du wirklich Christ sein willst und wenn du wirklich Pastor werden willst, dann wird das mal Zeit, dass du dir mal die Haare abschneidest. Und ich, okay, wenn das die Bedingung ist, hätte ich ja Pelle bis hier. Und dann musst du Sibylla heiraten. Okay, wenn das Pflicht ist, mache ich das. Und dann musst du, und so fort. Ich habe das alles gemacht. Und dann musst du beten. Und dann musst du fasten. Dann musst du die Bibel lesen. Habe ich alles gemacht. Und wisst ihr, was dann kam? In der Bibelschulzeit, da kam etwas in mich hinein. Ägypten kam in mich rein. Da fing das an. Das ist nachher noch weitergegangen. Und das Problem war, wenn ich dann alle meine Energie, und ich hatte da welche, zusammennahm, dann konnte ich 2-3 Stunden beten. Ich habe viel gefastet, man zwar nicht mehr, aber ich habe viel gefastet. Und wisst ihr, was das Ergebnis war? Als ich das dann machte in der Bibelschulzeit, und dann kamen meine Klassenkameraden aus gläubigen Elternhäusern, und die haben nicht mal eine halbe Stunde gebetet und haben nie einen ganzen Tag durchgefastet, weil sie es nicht ausgehalten haben. Da ging in mir was ab. In mir war das so wie: Was, du bist Pastor sein? Kannst du nicht mal eine Stunde beten? Ja? Was ist denn für eine Pfeife? Ich meine das nicht dich, du weißt das, ne? Du kannst nicht fasten, ist ja lächerlich. Ich habe durch Fasten meinen Willen wieder zurückgekriegt. Faste! Du willst Gottes Kind sein? Jetzt mal los hier, Rabotti, Rabotti, jetzt mal ran hier. Dabei, dabei. Und Sklaverei war da. Ich selbst war unter gesetzlichem Druck, weil ich auch beweisen wollte, jetzt bin ich aber ein guter Junge, weil Jesus hat mich aus Ägypten geholt. Aber die Erziehung zur Gnade, Geschwister, das hat Zerbruch gekostet. Weg von meinen eigenen Stinkklamotten, meiner Gerechtigkeit. Ich kann vor Gott nichts bringen. Ich komme nicht zur Party wegen dem, was ich tue. Hallo? Also es ist keine theoretische Story. Ich war so wie dieser ältere Junge. Der kommt da vom Feld und sagt, was? Der Rotzlöffel, der kommt da nach Hause, hat das ganze Geld durchgebracht und du schmeißt eine Party für mich. Und dann hör mal, was er sagt. Dieser Junge wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Undenkbar, der Patriarch geht raus zu dem Lümmel. Aber er macht's, Papa macht das. Und dann kommt dieser merkwürdige Satz. Vater, so viele Jahre, und jetzt sage ich es mal so, sklave ich dir. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen und Knoblauch gegeben. Versteht ihr das Bild? Ein Sklave empfängt, ein Sohn handelt. Ein Sklave hat keine Verantwortung, der wird gefüttert. Ein Sohn hat Verantwortung, weil er Gnade, Würde hat. Und dann kommt dieser berühmte Satz, einer der exorbitantesten Sätze des ganzen Neuen Testaments. Da sagt der Vater, Junge, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist. Das klingt doch wie Familienunternehmen. Und in einem Familienunternehmen kannst du keine Sklaven brauchen. Weil der Sklave, der lächelt um 16 Uhr, lässt er den Hammer fallen, ist Schluss. Der arbeitet und isst und arbeitet und isst. Ein Sohn nicht, eine Tochter nicht. Eine Tochter identifiziert sich. Das, was dein ist, ist mein. Ich habe Verantwortung für das Reich Gottes. Ich lebe nicht nur für mich selber. Ich lasse nicht um 16 Uhr den Hammer fallen. Reich Gottes, wo ich immer hingehe, wo immer ich bin, ist Reich Gottes. Gott hat sich auf mich eingelassen. Ich lasse mich auf Gott ein. Ich bin ein Sohn. Du bist eine Tochter. Du bist keine Sklavin. Also benimm dich auch nicht so. Empfang Gnade. Empfang Gnade. Lass dich erziehen durch Gnade. Es ist ganz leicht. Es ist ganz einfach, aber nicht leicht so rum. Es ist ganz einfach, aber nicht leicht. Seht ihr das? Der Junge, der war nur darauf fixiert, dass, wann kriege ich denn wieder meine Knoblauchzehe aus Ägypten? Aber das ist das vorrangige Interesse von Sklaven. Futter. Solches alles fällt uns zu, weil wir trachten zuerst nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit. Es ist seine Gerechtigkeit. Wer von euch hat diese Woche schon gesündigt? Doch, ich auch. Wollte ich nicht. Aber was sagt die Schrift, wenn wir sündigen, falls es dann wirklich mal vorkommen sollte? Wenn wir sündigen, was machen wir dann? Beten wir 5 Ave Marias und 10 Vater Unser und packen das Doppelte in die Kollekte und es ist erledigt? Nein. Was machen wir, wenn wir sündigen? Wir gehen zu Jesus. Amen. Wisst ihr das schon? Hat das der Pastor hier schon gelehrt, dass man seine Sünden bei Jesus los wird? Amen. Hast du das gelehrt, Pastor? Okay. Was machen wir dann? Wir bekennen unsere Sünde und was steht dann da weiter? Er ist treu und was? Aha, wieso ist das gerecht, dass er mir vergibt? Seine Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit. Ich habe keine, ich will keine, weil das stinkt vor Gott, wenn ich meine Gerechtigkeit aufbaue. Es ist seine Gerechtigkeit, es ist Gnade, die mich erzieht. Ich kann es nur annehmen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von jedem Schweinegestank. Sag doch mal eine Halleluja. Ist das gut? Ist das Evangelium, was ich hier verkündige? Halleluja. Unglaublich. Der Papa nimmt mich einfach an. Und dann sagt er, weg mit dem alten Zeug. Kommt was Neues. Preis sei Gott. Aber manche Leute, die wollen dann lieber Selbstgerechtigkeit als Buße zu tun. Und die laufen sich dann richtig heiß. Das sind sehr unangenehme Christen, weil die fangen an zu richten, so wie ich das damals gemacht habe. Was, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Guck von oben. Leute, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Halleluja. Der Vater mag also gefunden sein. Der Vater mag wiedergeboren sein. Der Vater mag Leben feiern. Der Vater mag, dass du alles, was er zu dir zur Verfügung stellt, dass du das nimmst und dass du Gnade feierst. Sag, yeah, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Der alte Pfingstlieder singt ja nicht mehr. Aber das war nochmal so ein alter Schinken, ja. Ich bin erlöst und ich darf es rühmen. Aus Gnade bin ich gerettet. Irgendjemand hier aus Gnade gerettet? Sagt doch mal einer, Halleluja, ihr sitzt hier alle so komisch rum hier. Das ist gute Nachricht, ey. Und diese Gnade erzieht mich, die lässt mich Abstand nehmen von meinem eigenen Gerödel, von meinem eigenen Stinkzeug. Und ich gehe hinein in seine Gnade, preis dem Herrn. In Römer 5 steht noch was so absolut Hammerartiges. Da steht geschrieben, so wie durch Adam der Tod herrschte im Leben. Wer von euch weiß, dass Tod herrscht? Wer hat schon mal einen lieben Verwandten verloren, obwohl ihr gebetet habt? Und ihr konntet nichts dagegen machen. Ihr habt alles eingesetzt, aber der Tod ist noch sehr, sehr powerful, bis Jesus wiederkommt und den letzten Feind unter seine Füße tut. Das ist der Tod nach 1. Korinther 15. Der Tod ist also ziemlich unweigerlich. Und der Römer 5 sagt, so wie durch Adam der Tod im Leben herrschte, und das ist eine ziemliche Herrschaft, wisst ihr, wie der Satz weitergeht? Unglaublich. So werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen. Herrschen! Durch den einen Jesus Christus. Herrschen wollen ist nicht Sklave sein wollen. Herrschen wollen hat was mit Verantwortung zu tun. Herrschen wollen heißt, wo ich bin, ist Reich Gottes. Und deshalb kann ich nicht für mich selber leben. Ich lebe meinem König. Klasse, dass ihr in die Gemeinde kommt. Ihr kennt diesen blöden Witz, ja, wie drei Mann zum Angeln fahren. Im Ruderboot fahren auf den See, zwei schmeißen die Angel raus. Nach der ganzen Zeit denken sie, wo ist eigentlich die dritte Angel? Drehen sich um, da bohrt er ein Loch. Und er sagt, ey, sag mal, bist du blöd, kannst du kein Loch da unter deiner Bank bohren? Doch, sagt er, ich bohre ja nur unter meiner Bank. So gehen manche auch mit der Gemeinde um. Die sagen, ist doch völlig egal, ob ich sündige, ob ich mir gestern Nacht ein Porno reingetan habe oder die Schwestern haben andere Probleme. Ich bohre doch nur unter meinem Sitz, ist doch nur meine Sünde. Das stimmt nicht. Du schadest dem Reich Gottes, weil du bist ein Teil vom Familienunternehmen, was Reich Gottes heißt, wo unser himmlischer Vater Papa ist. Ihr seid aus Gnade gerettet. Jetzt nimmt diese Freiheit nicht zum Anlass für das Fleisch. Geht hin und sündigt nicht mehr. Tankt euch voll mit Freiheit, tankt euch voll mit Gnade. Feiert das, seid fröhlich dem Herrn. Wenn ihr wandelt im Geist, dann werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. Sag doch mal eine Halleluja hier. Oh, das ist eine gute Nachricht, hey. Das ist molto bene. Très bien. Gloire Dieu. Halleluja. Das ist gute Nachricht. Aber die meisten Christen, die ich kenne, und ich fahre ja viel rum, ich mache ganz viel Reisedienst, die haben tatsächlich ihr vorrangiges Interesse in Essen und Trinken, in Knoblauch und Fleisch. Und dabei sagt die Bibel sehr deutlich in Römer 14, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes besteht aus was? Was? Da kennt einer die Bibel. Das geht gut rein. Sag nochmal. Ja, da fehlt was am Anfang. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Welche Gerechtigkeit? Seine Gerechtigkeit. Er ist gerecht. Seine schicken Klamotten. Gerechtigkeit. Kennt ihr Joyce Meyer? Wer von euch kennt Joyce Meyer? Das ist ja eine Kanonenkugel, ne? Wo die hinschießt, da wächst kein Unkraut mehr, ne? Also, das ist ja echt irre. Weißt du, die hat daraus eine Reihenfolge gemacht und ich glaube, sie hat recht. Sie hat gesagt, Gerechtigkeit erstens, Friede zweitens und Freude im Heiligen Geist drittens. Und genauso ist es. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ob ihr das noch habt, dass ihr manchmal morgens als Männer in den Spiegel guckt und sagt, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Und dann steht so ein kleiner Typ hier auf der Schulter. Bei den Schwestern sitzt ein anderer Typ, der sagt immer, du bist so hässlich, dein dicker Hintern. Und da, 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 da. Du hast nicht die Brust, du hast nicht die richtigen Maße. 90, 60, 90. Und wie dick ist das andere Bein? Und da, 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 da. Und dann kommt dieses dumme Gelaber. Wie bist du? Du schaffst das sowieso nicht. Und, da, 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 da. Und du bist, oh, was bist du für ein Blöder? Kennt ihr die Vision, von der ich rede? Das ist der Verkläger der Brüder. Der hat so kleine Agenten, die sabbeln uns ein Ohr ab. Die erzählen uns, wie dämlich sie sind, wie verdammniswürdig wir sind, wie ungerecht wir sind und was wir alles falsch gemacht haben. Weiß irgendwo, wovon ich rede hier? Und wenn du dann das mitkriegst und der kommt wieder vorbei, der Verkläger der Brüder, und du atmest mal tief durch und sagst, okay, ich bin bereit, Buße zu tun, damit Zeiten der Erquickung kommen und Wahrheit macht frei. Moment mal, du Sabbelheini. Ich habe ja gar nicht meine eigene Gerechtigkeit. Ich habe ja die Gerechtigkeit von Jesus geschenkt gekriegt. Und da ist keine Verdammnis für die. Bing! Ist der weg. Da ist keine Verdammnis für die in Christus Jesus. Sag doch jetzt mal ein Halleluja. Mensch. So, das ist unglaublich. Da ist keine Verdammnis für die in Christus Jesus. Das heißt, ich bin gerecht. Das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit. Und wenn das Thema mal geklärt ist, dass der Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit ist und nicht Thorstens Fleiß und Thorstens Intelligenz und Thorstens was weiß ich, Hingabefähigkeit, Begeisterungsfähigkeit oder auch eben genau das Gegenteil, was immer ihr wollt. Nein, er ist meine Gerechtigkeit. Ende der Durchsage. Punkt. So, und wenn das mal gesettelt ist, wenn das mal geklärt ist, er ist meine Gerechtigkeit, wisst ihr, was dann fast automatisch kommt? Ein Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. So, ich tanke Frieden, Shalom, Gottes Wohlstand, mit Knoblauch, mit Grillparty, mit allen drum und dran. Hallo? Und wenn dieser Friede einkehrt, der gar nicht intellektuell zu erfassen ist, der viel größer ist, wenn ich diesen Frieden in mir habe, dann denke ich doch, da kommt doch Freude. Und da ist doch nicht die Freude, die mehr oder weniger kommt, weil du im Lotto gewonnen hast, sondern das ist Freude im Heiligen Geist, permanent vorhandene Freude, durchgehende Freude. Gott freut sich, Gott ist nämlich gut. Gott ist gut, Gott freut sich. Darf ich mich auch freuen? Ja. Ich habe mir gesagt, nach Psalm 16 kann das eigentlich nicht angehen, wenn ein Christ dauerhaft knatterig ist. Natürlich sind wir mal krank und all sowas. Ich bin ja heute auch ein bisschen schlapp drauf. Merkt ihr ja schon. Aber nach Psalm 16 ist das so, in der Gegenwart des Herrn ist Freude immer da. Also wenn du einen knatterigen Christen triffst, dann kann das nur daran liegen, dass er lange nicht in der Gegenwart des Herrn war. Okay, also Freude im Heiligen Geist und das kann man zelebrieren, ne? Das kann man so richtig, Halleluja. Und das sind die Geschenke des Vaters. Wer will mich denn verklagen? Wer will mich denn fertig machen? Ist ganz einfach, nur nicht leicht, weil du kannst nichts dafür tun, als es annehmen. Nimm's an. Halleluja. Ich könnte jetzt noch weiter predigen. Wie fandet ihr die Einleitung bis jetzt? Aber oder dieser andere blöde Trick, wer gibt mir noch 5 Minuten? Darf ich noch 5 Minuten predigen? Wer gibt mir noch 5 Minuten? 5, 10, 15, das reicht. Aber das ist schon das Wesentliche, was ich sagen wollte. Also Zeiten der Erquickung sollen kommen, wenn wir Gnade annehmen. Und Buße tun. Lass endlich Ägypten aus dir raus. Und trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann werden dir die Dinge zufallen. Weißt du, wenn ich das begreife, wenn Zeiten der Erquickung kommen sollen, dann verbringe ich Zeit in der Gegenwart mit ihm. Ich danke ihm für diese unendliche Gnade. Er hat mich ja zuerst geliebt. Er ist mein Schöpfer, er ist auch mein Erlöser. Und dann nehme ich Gnade um Gnade um Gnade. Und das ist auch ganz einfach. Und für den Demütigen, der sich nicht selbst produzieren will und sich dieser Gerechtigkeit Gottes unterordnet, ist es auch ganz leicht. Ganz leicht. Ist so einfach, dass ein Kind es versteht. Ist nicht leicht für den, der es lieber selber machen will. Amen.